Tag zusammen, willkommen zurück zu meinem Podcast über erneuerbare Energien und das Hochschulleben. Ich möchte in meinem heutigen Podcast über das Thema Wasserstoff sprechen, also welche Möglichkeiten, welche Potenziale bietet der Wasserstoff als Energieträger in einem zukünftigen Energiesystem, was wir ja durch die Umstellung auf erneuerbare Energiesysteme bekommen werden. Also das ganze Thema der Energiewende, da soll der Wasserstoff ja ein zentraler Bestandteil sein als Energiespeicher. Ja, und die Idee ist jetzt, sich mal anzusehen, was bietet der Wasserstoff, wie können wir ihn herstellen, welche Vorteile hat er, aber auch natürlich, welche Nachteile gibt es noch und vor welchen Herausforderungen stehen wir. An sich, Wasserstoff, sehr interessantes Gas, weil wir es sehr leicht erzeugen können. Im Grunde genommen brauchen wir Strom, Wasser und über die Elektrolyse spalten wir das Wasser, also das H2O-Molekül auf in Wasserstoff und Sauerstoff und haben dann das Wasserstoffgas, was wir dann wieder weiterverarbeiten können. Und der Strom kommt dann idealerweise aus erneuerbaren Energienquellen, also Wasserkraft, Photovoltaik und Windenergie. Naja, das Gas, das Wasserstoffgas können wir dann wieder rückumwandeln. Also wir können daraus wieder Strom machen in einer Brennstoffzelle. Wir können den Wasserstoff verbrennen, erzeugen damit natürlich auch Strom oder Wärme, können ihn in der Industrie einsetzen, in Produktionsketten und im Bereich der Mobilität. Also wir haben schon direkt sehr viele Anwendungsgebiete, die der Wasserstoff hat. Aber noch nutzen wir ihn nicht in der Intensität. Er ist natürlich schon ein wichtiges Gas in der Industrie, vor allem in der chemischen Industrie, in der Petrochemie, aber er ist halt nicht klimaneutral im Moment und trägt deswegen tatsächlich dazu bei, den Klimawandel voranzutreiben. Ja, das wollen wir uns angucken im Detail. Jetzt in der nächsten guten halben Stunde in dem Podcast und uns dann überlegen, ist Wasserstoff dann das Gas der Zukunft, der Stoff der Zukunft oder brauchen wir vielleicht doch noch andere Technologien, andere Gase, die wir einsetzen können in der Energiewende, um die Transformation unseres Energiesystems zu erreichen. Also Vorteil haben wir jetzt gerade schon gesehen oder gehört. Der Wasserstoff ist halt ein vielseitig einsetzbarer Energieträger. Er ist natürlich jetzt auch schon ein zentraler Bestandteil in der industriellen Produktion nach Methan, also dem Erdgas, das zweithäufigste Gas, was wir einsetzen. Wir brauchen den Wasserstoff zum Beispiel zur Herstellung von Ammoniak, also Düngemittel, aber auch als Produkt in der in chemischen Reaktionen, in der chemischen Industrie spielt der Wasserstoff eine entscheidende Rolle. Das Problem ist, dass wir den Wasserstoff im Moment aus fossilen Quellen gewinnen. Und bei der Herstellung des Wasserstoffs wird Kohlendioxid frei. Wie funktioniert das? Oder wo kommt das her? Der Wasserstoff, es hat sich in den letzten Monaten, Jahren so eine Art Farbenlehre entwickelt, dass man verschiedene Arten des Wasserstoff oder der Wasserstoffherstellung unterscheidet. Standard ist der graue Wasserstoff, also das, was wir heute machen, indem wir nämlich Methan nehmen, Erdgas, fossiles Erdgas, CH4, und aus dem CH4 über die Dampfreformierung in Zusammenspiel mit Wasser erzeugen wir dann Wasserstoffgas und Kohlendioxid, CO2. Wir haben noch ein Zwischenprodukt, also bei der Dampfreformierung entsteht im Zwischenschritt noch Kohlenmonoxid. Und dieses Kohlenmonoxid wird dann mit Wasser weiter verarbeitet dann zu CO2 und nochmal zu H2, also zu unserem Wasserstoffgas. Problem bei dieser Herstellung dieses grauen Wasserstoffs ist, dass bei der Produktion von einem Kilogramm Wasserstoff 10 Kilogramm Kohlendioxid entstehen und freigesetzt werden. Und das ist natürlich schon ein zentrales Problem, dass wir also bei der Herstellung von, also heutzutage von dem Wasserstoff, Treibhausgase emittieren. Wir brauchen in Deutschland ja so rund 19 Milliarden Normkubikmeter Wasserstoff, also ein Normkubikmeter, muss man überlegen, erinnert sich an die Thermodynamik, wenn wir von Gasen sprechen, damit wir die Eigenschaften von Gasen vergleichen können, müssen wir Druck, Volumen, Temperatur kennen. Also Normkubikmeter heißt, wir sind bei Normaldruck, bei 0 Grad Celsius. Das ist dann also das Volumen von einem Kubikmeter und wir brauchen im Jahr in Deutschland so rund 19, 20 Milliarden Normkubikmeter. Nur ein ganz kleiner Teil wird klimaneutral erzeugt über die Elektrolyse. Das heißt also, indem wir Strom nutzen, um das Wassermolekül aufzubrechen in Wasserstoff und Sauerstoff. Tatsächlich der Hauptteil wird über diese Dampfreformierung hergestellt. Also dadurch entstehen Treibhausgase in Deutschland. Das ist ein Problem. Natürlich, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, dass der Wasserstoff einfach nicht klimaneutral ist. Ein erster Schritt kann sein, wird in Zukunft sein, könnte technologisch heute schon sein, der sogenannte blaue Wasserstoff. Was dabei passiert ist, dass wir dass das Treibhausgas Kohlendioxid, was jetzt bei der Dampfreformierung entsteht, auffangen und nicht in die Atmosphäre entlassen. Das heißt, wir nutzen weiterhin Erdgas, CH4, um daraus dann Wasserstoff zu machen. Und das Kohlendioxid, was entsteht bei dem Prozess, das wird aufgefangen. Also so ein Abscheidungsverfahren wird genutzt. Im Englischen wird das bezeichnet als Carbon Capture and Storage, CCS. Also wir fangen das Kohlendioxid auf und speichern es in tiefem Gestein oder in der Tiefsee. Technisch ist das heute möglich, ist natürlich mit hohem Aufwand verbunden, verteuert den Wasserstoff natürlich auch, sodass das im Moment quasi nicht zum Einsatz kommt. Das ist für die industrielle Herstellung von Wasserstoff ist also unattraktiv, weil es den Wasserstoff einfach doch deutlich teurer macht. Naja, und dann haben wir die dritte Farbe des Wasserstoffs, nämlich grünen Wasserstoff. Da wollen wir hin. Das ist also die Elektrolyse, indem wir also Strom nutzen aus natürlich erneuerbaren Energiequellen, nicht aus fossilen Energiequellen wie aus Kohlekraftwerken oder Gaskraftwerken, sondern dass wir den Strom nutzen aus Photovoltaik- und Windanlagen, Überschussstrom, der ansonsten nicht genutzt wird. Im Stromnetz ist es ja so, die Menge an Strom, die verbraucht wird, muss in gleicher Menge auch zur Verfügung stehen, produziert werden. Das ist bei unserem heutigen Energiesystem kein Problem, weil wir einen Mix haben aus erneuerbaren und fossilen Quellen und ein europäisches Verbundnetz haben, sodass wir jederzeit den Strom europaweit austauschen können. In einem künftigen klimaneutralen Energiesystem haben wir nicht mehr die fossilen Energiesysteme, die wir sehr leicht regeln können, sondern nur noch regenerative Wasserkraft, bisschen Bioenergie vielleicht noch, aber dann primär Photovoltaik und Wind. Die sich natürlich nicht so leicht regeln lassen. Wir können sie zwar runterregeln, aber wir können nicht die Leistung beliebig nach oben treiben. Wenn die Sonne nicht scheint oder wir wenig Wind haben, können wir auch also nicht übermäßig Strom produzieren. Aber umgekehrt die Idee, wenn wir Überschussproduktion haben, also sehr viel Windenergie im Stromnetz ist, mehr als verbraucht wird in Deutschland oder in Europa, dann können wir diesen Strom nutzen und ihn speichern. Batteriespeicher, Pumpspeicherkraftwerke oder, das ist der nächste Schritt, aus dem Strom Wasserstoff machen über die Elektrolyse. Gibt es ja schon eine Podcast-Folge zu dem Thema Energiespeicherung, wo ich das so ein bisschen genauer erklärt habe. Idee bei der Elektrolyse ist halt, wir nehmen diesen klimaneutralen Strom in der Elektrolyseanlage, knacken also das Wassermolekül auf, trennen das auf in den Wasserstoff und den Sauerstoff und erzeugen damit Wasserstoffgas, das ist klimaneutral Und mit dem Wasserstoffgas können wir dann machen, was wir theoretisch wollen. Ja, also das ist die Idee, das ist die oder soll, muss die Zukunft sein, wie wir den Wasserstoff herstellen, den wir dann weiterverarbeiten können. Der Vollständigkeit halber vielleicht noch den vierten oder die vierte Farbe. Das ist der sogenannte türkise Wasserstoff. Also wenn wir den Wasserstoff erzeugen, den wir über eine thermische Spaltung von Methan herstellen, also die sogenannte Methanpyrolyse, dabei entsteht statt Kohlendioxid oder des Kohlendioxidgases fester Kohlenstoff. Auch das ist ja nicht ganz klimaneutral. Also das Verfahren ist sehr aufwendig, also damit es klimaneutral oder CO2-neutral ist, brauchen wir Wärmeversorgung aus Hochtemperaturreaktoren, aus erneuerbaren Energiequellen und eine Möglichkeit, dass wir den Kohlenstoff natürlich dauerhaft binden können, dass der Kohlenstoff nicht jetzt mit dem Sauerstoff irgendwie reagieren kann oder sonst was macht. Deswegen ist der türkise Wasserstoff eigentlich aus der Methanpyrolyse auch unattraktiv. Also Ziel muss es sein, diesen grünen Wasserstoff herzustellen aus der Elektrolyse. Da geht die Forschung hin. Das Verfahren und die grundlegende Idee hinter dem grünen Wasserstoff nennt sich Power to Gas. Also indem wir elektrische Energie oder Leistung, Power, nutzen, um daraus dann Gas zu machen. Das ist dann das sogenannte Power to Gas. Ja, also damit haben wir den Wasserstoff jetzt erzeugt. Den können wir jetzt speichern, in Gas speichern. Wir können den ins Gasnetz einspeisen. Das ist heute auch schon möglich. Zu einem kleinen Teil, dass wir das unser Erdgasnetz nutzen und dort Wasserstoff beimischen. Aber das geht nur zu, ja, also Stand heute 5-10%. Ansonsten also ist mehr Wasserstoff im Erdgasnetz vorhanden, können die ersten Maschinen, die dann das Gas nutzen, verbrennen, technische Probleme bekommen. Das liegt einfach daran, dass der Wasserstoff andere Verbrennungseigenschaften hat als Methan, sodass die Maschinen damit einfach nicht klarkommen. Wenn wir jetzt also das Gasnetz nutzen wollen, das bestehende Erdgasnetz, müsste man eine Technologie noch ergänzen oder entsprechende Technologien ergänzen, damit wir den Wasserstoff wieder rausfiltern können über Membransysteme zum Beispiel, dadurch, dass das Wasserstoffgas ja deutlich oder das Molekül deutlich kleiner ist als das Methanmolekül, könnte man über Membranlösungen den Wasserstoff vom Methan trennen. Aber auch das ist natürlich aufwendig. Es muss nachinstalliert werden. Das macht die Sache tatsächlich relativ aufwendig. Ja, wie ist die Situation heute in Deutschland? Wir haben einen Bedarf von rund 55 Terawattstunden für Wasserstoffnutzung, für die stofflichen Anwendungen. Also, worum handelt es sich? Es ist primär, sind es Herstellungsverfahren in der Industrie, und zwar auf der einen Seite in der chemischen Industrie, also dass wir Ammoniak herstellen, Methanol zum Beispiel, also entsprechende auch Kohlenwasserstoffe, oder in der Petrochemie, dann nutzen wir den Wasserstoff zur Herstellung von konventionellen Brennstoffen. Das ist also die Anwendung, die wir haben. Ja, man geht so davon aus, die Bundesregierung rechnet damit bis Ende 2030, dass sich der Bedarf an Wasserstoff verdoppeln wird. Also innerhalb der nächsten Jahre bis zum Ende des Jahrzehnts. Allerdings stehen uns natürlich noch nicht die Technologien in der Maße zur Verfügung, die Anlagen stehen uns nicht zur Verfügung, um den Wasserstoff, den grünen Wasserstoff, klimaneutral herzustellen. Da brauchen wir entsprechende Kapazitäten. Ja, das heißt, wir müssen dort auch neben dem Zubau von Windenergie und auch der Photovoltaik, müssen wir halt dafür sorgen, dass wir auch entsprechende Elektrolyseanlagen installieren in Deutschland, um grünen Wasserstoff herzustellen. Was können wir da erwarten? Also, ja, der Bedarf wird massiv steigen an Energie, die wir brauchen, um den Wasserstoff in den entsprechenden Mengen herzustellen. Das ja, wird dazu führen, dass wir einfach nicht nur ein bisschen Wind und Photovoltaik installieren müssten, um einfach den Strombedarf zu decken, sondern neben der Abschaltung dann von Kernkraftwerken natürlich, aber dann auch den Kohlekraftwerken und dann natürlich auch den fossilen Gaskraftwerken. Das müssen wir ersetzen durch Photovoltaik und Wind. Aber wir haben weiteren Energiebedarf zur Herstellung von Wasserstoff. Naja, und das müssen wir zubauen. Ja, und das führt dazu, dass wir ja nochmal rund 50 bis 100, 120 Gigawatt elektrische Leistung für die Elektrolyseure brauchen. Das heißt, also eine massive Leistung an Strom brauchen wir, um grünen Wasserstoff herzustellen. Das, also, wie kann man das jetzt einschätzen? So diese 50 bis 100 Gigawatt, das ist eine recht breite Spanne, hängt so ein bisschen von den Zukunftsszenarien des Energiesystems ab, wie das aufgebaut werden könnte. Da kann man verschiedene Pfade gehen. Naja, da landen wir halt, ne, bei diesen 50 bis 100 Gigawatt. Das entspricht Stand heute, also die 100 Gigawatt entspricht ungefähr der installierten Leistung von den Photovoltaik- und Windenergieanlagen, die wir in Deutschland haben. Das heißt, die kommen alle noch on top, damit wir den grünen Wasserstoff herstellen können. Und das zeigt oder gibt schon den ersten Eindruck, dass wir noch einen weiten Weg haben. Technologien sind zwar da, aber wir müssen einfach den Ausbau dieser Systeme vorantreiben, damit wir es schaffen, grünen Wasserstoff herzustellen. Aber es ist machbar. Wir haben die Kapazitäten, wir haben die Potenziale dazu. Und auch das ist, denke ich, ein großer Vorteil. Wir haben schon eine sehr gute Infrastruktur in Bezug auf das Gasnetz. Wir können den Wasserstoff in das Gasnetz einspeisen. Wir haben sehr, sehr große Speicherkapazitäten für Gas und eine flächendeckende Verteil- oder Verbundstruktur, um das Gas auch innerhalb von Deutschland und auch mit den europäischen Nachbarn auszutauschen. Also da müssten wir jetzt nicht noch groß investieren. Haben wir halt die Einschränkungen. Das Mischen von Wasserstoff und Erdgas ist nicht ganz trivial. Gibt zwar erste Untersuchungen, die sagen, ja, also 20, vielleicht sogar bis 50% Wasserstoff im Erdgasnetz ist kein Problem, aber auch da müssen wir dann auf der Abnehmerseite bei der Industrie noch nachrüsten, wie gesagt, damit die Anlagen tatsächlich mit diesem Mix Wasserstoff und Erdgas arbeiten können. Was haben wir jetzt auf der Anwenderseite noch? Also über die Industrie haben wir gesprochen, primär die chemische Industrie. Eine Hoffnung ist auch, dass die Stahlindustrie, die ja auch sehr große Energiemengen verbraucht bei der Herstellung von Stahl und diese Energiebereitstellung über fossile Energiequellen läuft, dass man innerhalb der nächsten Jahre, Jahrzehnte die Stahlherstellung auf wasserstoffbasierte Verfahren umstellen kann. Die sind jetzt heute noch nicht im industriellen Maßstab verfügbar. Das wird auch noch ein bisschen dauern, aber auch da ist nochmal die Hoffnung, dass die Stahlindustrie auch dann umsteigen kann auf eine klimaneutrale Stahlproduktion mit Unterstützung von Wasserstoff. Und das, ja, führt einfach dazu, dass wir noch einen weiteren Anstieg an Wasserstoffbedarf haben. Das ist, wie gesagt, noch Zukunftsmusik. Da ist die Stahlindustrie weltweit noch nicht. Aber das ist die Hoffnung, um dann klimaneutralen Stahl global herstellen zu können. Ein weiterer Sektor, der wahrscheinlich vom Wasserstoff profitieren wird, ist der Transportsektor. Und zwar insbesondere der Schwerlastverkehr. Also ich denke, bei den Autos, bei den Pkw wird der Wasserstoff nicht mehr zum, also nicht zum Einsatz kommen, in Form von Brennstoffzelle oder einfach Verbrennungsmotoren auf Wasserstoffbasis, weil die batteriegetriebenen Elektrofahrzeuge mittlerweile einen so großen Entwicklungsvorsprung haben, dass sich das wirtschaftlich nicht darstellen lässt. Die Batterien sind so günstig mittlerweile, haben eine entsprechende Reichweite, sodass also beim Individualverkehr, denke ich, kein Wasserstoff in Frage kommt, ist nicht auszuschließen, aber es ist unwahrscheinlich. Interessant ist es beim Schwerlastverkehr. Das Problem ist einfach, dass die Batterien natürlich sehr schwer sind, die müssen also mit transportiert werden. Und für LKWs könnte man es sich noch vorstellen. Da ist immer die Frage, wie kriegt man da eine entsprechende Schnellladeinfrastruktur hin, dass die LKW sehr schnell geladen werden können. Denn das ist ja die Stärke der fossilen Flüssigtreibstoffe wie Benzin oder Diesel. Man kann sehr schnell das Fahrzeug wieder betanken, beladen für eine entsprechende Reichweite. Also Tankvorgang dauert ja nur wenige Minuten und man hat eine Reichweite von 1000 Kilometer. Das haben wir bei den Elektrofahrzeugen, batteriebetrieben, so im Moment noch nicht. Wir haben die Reichweite noch nicht, wenn man sie jetzt direkt vergleichbar erreichen will. Und auch der Ladevorgang dauert deutlich länger. Da hat der Wasserstoff wieder seine Vorteile. Bei wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen, die können wir entsprechend schnell auch betanken. Also bei LKWs, die mit Wasserstoff fahren und dann eine Brennstoffzelle als Antriebssystem haben. Das heißt, die Brennstoffzelle, die nimmt den Wasserstoff und verbindet den Wasserstoff über ein Membransystem mit dem Sauerstoff. Bei dieser chemischen Bindung in der Brennstoffzelle entsteht oder fließt elektrischer Strom, also quasi die Umkehrung der Elektrolyse. Elektrolyse haben wir ganz am Anfang gehört, nutzen wir Strom, um aus Wasser Wasserstoff und Sauerstoff zu machen. Dreht man den Prozess um, entsteht Strom bei der Verbindung von Wasserstoff und Sauerstoff, Gas unter kontrollierten Bedingungen, also nicht, wie man das aus dem Chemieunterricht kennt, mit dem Knallgas, wo das Wasserstoffgas sich in einer Knallgasexplosion mit dem Sauerstoff verbindet, sondern in einem Membransystem sich dann verbindet, die Elektronen fließen bei der Reaktion und wir diese Elektronenfluss nutzen als Stromfluss, um damit eine Maschine, einen Elektromotor anzutreiben. Das ist die Idee bei LKWs. Wir haben so einen Wasserstofftank. Das gab es vor einigen Jahren auch mal in Autos, hat sich aber nicht durchgesetzt, weil es dann doch technisch, vor allem auch wirtschaftlich nicht attraktiv war. Bei den LKWs könnte es attraktiv werden. Man setzt auch große Hoffnung bei Flugzeugen. Denn Flugzeuge werden nicht mit Batterien fliegen. Dazu sind sie zu schwer. Die Energiedichte reicht nicht aus. Haben wir den Wasserstoff als Brennstoff dabei, können wir dann auch das in Flugzeugen nutzen. Theoretisch geht das, ist aber im Moment halt wirtschaftlich auch noch uninteressant. Und dann natürlich auch für Schiffe, auch das könnte interessant sein. Die Frage ist ja eigentlich, technologisch ist ja alles da. Warum machen wir es nicht? Und der Hintergrund ist dann, die Wirtschaftlichkeit ist nicht gegeben. Der Wasserstoff als Treibstoff aus erneuerbaren Energiequellen ist einfach noch viel zu teuer. Es rechnet sich einfach nicht, auf diese teure Energiequelle zu setzen. Die Industrie bleibt bei den günstigen Energiequellen, und zwar fossilen Flüssigtreibstoffen, fossilem Gas, Erdgas oder halt dem grauen Wasserstoff, der hergestellt wird, sehr günstig aus dem Erdgas. Wenn man sich mal jetzt vergleicht, also wo liegen die Preise, die wir jetzt heute aufrufen für die verschiedenen Arten der Wasserstoffherstellung? Ja, also der graue Wasserstoff, wie gesagt, ist der günstigste. Wir sind heute, also wenn wir jetzt eine Energieeinheit, eine Kilowattstunde Wasserstoff herstellen aus Methan, dann liegen wir Stand heute bei ungefähr ja, sagen wir mal 4 bis 5 Cent pro Kilowattstunde Energieinhalt von Wasserstoff. Machen wir das mit blauem Wasserstoff, das heißt also, dass wir das Kohlendioxid, was bei der Herstellung des grauen Wasserstoffs entsteht, abscheiden, dann steigt der Preis um naja, ungefähr 50%, sodass wir dann so bei 6 bis 7 Cent pro Kilowattstunde Wasserstoff sind. Der grüne Wasserstoff kostet im Vergleich zum grauen Wasserstoff ungefähr das Dreifache. Da sind wir Stand heute bei 15, 16, vielleicht sogar 17 Cent die Kilowattstunde. Und das erklärt, warum die Elektrolyse unattraktiv ist. Im Moment für die Wasserstoffherstellung ist es aber viel zu teuer. In Zukunft, und das ist so die Hoffnung, wird sich das hoffentlich umkehren. Und zwar wird der graue Wasserstoff teurer werden. Zum einen, wenn sich jetzt die Preise für die fossilen Energiequellen erhöhen, ist einfach der Grundstoff teurer. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt die Folgekosten oder die CO2-Kosten, die Kosten für die CO2-Zertifikate mit reinrechnet, dann steigt der Preis des grauen Wasserstoffs ungefähr bis, ich sag mal, eine Verdopplung. Das ist so die Idee, das sagen so die Wirtschaftlichkeitsszenarien. Das heißt, der graue Wasserstoff, der heute 4 bis 5 Cent kostet, kostet dann im Jahre 2040, 2050, das ist ja so das Zieljahr in Bezug auf die Klimaschutzziele, wird er dann also 8 Cent kosten statt 4 Cent. Also eine Verdopplung des Preises für eine Kilowattstunde grauen Wasserstoff. Die Herstellung von grünem Wasserstoff wird sich durch die Skaleneffekte, Effizienzsteigerung verbessern, sodass also der grüne Wasserstoff dann bis dahin nur noch ungefähr 6 Cent die Kilowattstunde kostet. Das heißt, statt der 16 oder 17 Cent, die wir heute haben, eine Drittelung des Preises durch die technologische Entwicklung auf 6 Cent. Und damit ist der grüne Wasserstoff günstiger als der graue und wird dann wirtschaftlich attraktiv. Aber das wird noch 20 Jahre dauern, 25, 30. Das ist unattraktiv, Stand heute. Und solange dort keine technologische Weiterentwicklung passiert, die gefördert werden müsste, das muss gesteuert werden durch staatliche Unterstützung, wird da nicht so viel passieren. Und das ist tatsächlich das muss der Treiber sein. Wir haben es bei den erneuerbaren Energiesystemen gesehen, auch bei den Lithium-Ionen-Batterien. Dort haben wir eine ganz starke Preislernkurve oder steile Preislernkurve. Die Photovoltaik, die Windenergie, die Lithium-Ionen-Batterien jetzt in den letzten 10 Jahren, also um bis zu 90% bei der Photovoltaik an Kostenreduktion erreicht haben. Photovoltaik als günstigste Energiequelle, die wir weltweit haben. Im globalen Durchschnitt liegen wir bei 4 Cent pro Kilowattstunde aus Photovoltaikstrom. Also auch das trägt natürlich dazu bei, wenn der Strom aus den Quellen günstig wird für das Power-to-Gas, für die Herstellung des Wasserstoffs, wird natürlich auch die Wasserstoffherstellung in der Elektrolyse günstiger. Also in dem Zusammenspiel haben wir die technologische Entwicklung, auch bei den Lithium-Ionen-Batterien haben wir diese Preisreduktion gesehen. Auch das geht noch weiter und eine entsprechende Entwicklung brauchen wir beim grünen Wasserstoff. Erst dann wird es interessant für die Industrie umzusteigen auf grünen Wasserstoff, den einzusetzen, um damit eine Dekarbonisierung, also eine Reduktion der Treibhausgasemissionen zu erreichen. Und dann können wir es schaffen, tatsächlich unsere Klimaziele zu erreichen. Aber dann brauchen wir tatsächlich einen Zielpreis von 5 bis 6 Cent pro Kilowattstunde Wasserstoff oder man kann es auch noch umrechnen in Euro pro Kilogramm. Das ist dann ungefähr die gleiche Größenordnung. Also da liegen wir dann auch bei 5 bis 6 Euro pro Kilogramm Wasserstoff. Das muss unser Ziel sein. Schaffen wir das? Ich denke schon. Wir müssen es schaffen. Ob Wasserstoff jetzt das Gas der Zukunft ist, wird sich zeigen. Im Moment ist es klar im Fokus. Problem ist auch noch, dass jetzt in der deutschen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung tatsächlich nur ein kleiner Teil des Wasserstoffs im Land produziert werden soll, nämlich nur 15%. Die übrigen 85%, die wir künftig brauchen werden sollen, importiert werden aus Drittländern. Da ist so ein bisschen die Idee, dass man das durch entsprechende Elektrolyseanlagen in Nordafrika macht, die natürlich eine viel bessere solare Einstrahlung haben. Dort wird dann über entsprechende Solaranlagen, also solarthermische Kraftwerke oder Photovoltaikanlagen, Strom produziert. Der wird genutzt zur Wasserstoffproduktion. Der Wasserstoff wird dann nach Europa gepumpt, transportiert über entsprechende Infrastrukturen, Gasleitungen, die auch heute noch nicht existieren. Geht so ein bisschen in die Richtung des Desertec-Projektes, was ja vor einigen Jahren mal ein Thema war. Da ging es um die Stromproduktion aus solarthermischen Großkraftwerken. Jetzt die Idee, diese Länder, die Regionen der Welt zu nutzen, um für Europa grünen Wasserstoff herzustellen. Auch da ist noch nicht klar, wie das dann im Detail umgesetzt werden soll. Europa ist in der Lage, selber den Wasserstoff herzustellen. Wir haben die Potenziale, wir haben die Möglichkeiten, den Strom bereitzustellen durch den Ausbau der Erneuerbaren. Das geht. Weiterer Weg könnte sein, der ist so ein bisschen jetzt ja, in den Hintergrund gerutscht, dass wir den Wasserstoff nutzen und dann zusammen mit Kohlendioxid dann synthetisches Methan herstellen. Auch da haben wir schon drüber gesprochen in der Podcast-Folge zu den Energiespeichern. Wenn wir synthetisches Erdgas herstellen wollen aus überschüssiger Energie der regenerativen Energiesysteme, nutzen wir Wasserstoff, nutzen wir Kohlendioxid aus der Atmosphäre, um damit Methan herzustellen. Als Abfallprodukt entsteht noch Sauerstoff. Und dieses Methan könnten wir dann natürlich auch ins Erdgasnetz einspeisen. Der Wirkungsgrad ist nicht so groß, der liegt halt im Bereich lediglich von na, knapp 30%. Das ist etwas schwieriger, aber ja, ist trotzdem ein Weg, die Dekarbonisierung des Energiesystems zu erreichen. Ich persönlich finde den Weg auch attraktiv, dadurch, dass wir halt schon eine Infrastruktur haben, die Erdgas nutzen kann, alle Heizungsanlagen in den Privathaushalten, die auf Gasbasis funktionieren, können weiter genutzt werden. Das heißt, die wären auf einen Schlag klimaneutral. Die Industrie kann dieses synthetische Erdgas direkt verarbeiten für die industriellen Prozesse. Also das bietet große Potenziale. Wir haben eine fertige Infrastruktur, die wir nicht umbauen müssen, weil das Gasnetz in Europa schon besteht. Wir haben Gasspeicher. Wir können in Europa sehr große Gasmengen zwischenspeichern, das heißt also im Sommer Gas produzieren, wenn viel Sonnenenergie da ist, wenn entsprechende Windüberschussenergie da ist, um dann das Gas im Winter zu verbrauchen. Ja, aber ob das jetzt dann mit dem Methan, mit dem synthetischen Methan laufen wird oder beim Wasserstoff bleiben wird, das wird sich dann zeigen. Auf jeden Fall brauchen wir dieses Gas. Wir brauchen es in grüner Form, damit es klimaneutral ist. Die Industrie muss die Produktionsprozesse weiterentwickeln, anpassen, auch da den Wirkungsgrad natürlich verbessern. Aber dann sind wir tatsächlich in der Lage, auf der einen Seite Zubau Windenergie, Photovoltaik, auf der anderen Seite Erzeugung von grünem Wasserstoff, unser Energiesystem in Deutschland, in Europa, aber auch weltweit zu einem klimaneutralen Energiesystem umzustellen, ohne einen Verlust an Versorgungsqualität. Die Versorgungsqualität bleibt gleich stabil, da ändert sich nichts dran. Wir haben also dann, muss man nicht immer rechnen, dass dann irgendwelche häufigen Stromausfälle oder sowas passieren. Das hat damit gar nichts zu tun. Es wird weiter eine stabile Versorgung geben, die aber klimaneutral ist, ohne Kohlendioxidemissionen bilanziell auskommt. Das heißt also, wenn wir Kohlendioxid emittieren, durch Verbrennungsprozesse haben wir das Kohlendioxid vorher aus der Atmosphäre geholt, sind also bilanziell, haben wir keine zusätzliche Treibhausgasemissionen verursacht, die dann zu einer Erwärmung oder weiteren Erwärmung der Erdatmosphäre führen. Ja, von daher ist der Wasserstoff ein zentraler Baustein der Energiewende. Da müssen wir jetzt weiter forschen, die Technologien weiterentwickeln, die Preise senken, das ist das alles Entscheidende, dass es für die Industriezweige attraktiver wird, in diese Richtung zu denken und nicht bei den bestehenden Prozessen auf fossilen Ressourcen hängen zu bleiben. Die Wirtschaftlichkeit ist ja die treibende Kraft im Energiesystem wie überall in der globalen Wirtschaft. Und dann schaffen wir es, innerhalb der nächsten 10, 20, 30 Jahre unser Energiesystem umzustellen und unsere Klimaziele zu erreichen. Ja, das der Einblick in den Wasserstoff als Energiegas der Zukunft. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.